Eigentlich ist es ziemlich blöd, dass die Kinder jetzt weg sind. Eigentlich bräuchte ich die jetzt für meinen Einstieg, weil das, was jetzt kommt, ist eigentlich vor allem für Kinder. Was beginnt mit "Es war einmal vor langer, langer Zeit"? Märchen, genau. Diese Geschichten bei uns in der Mehrzahl von den Gebrüder Grimm gesammelt und aufgeschrieben und dann gehen die eben los. Es war einmal vor langer, langer Zeit und dann kommen diese fantastischen Geschichten über verwunschene Schlösser, über magische Gegenstände, über sprechende Tiere und man versinkt so in diesen Welten, in diesen Geschichten. Und auch wir heute in diesem Gottesdienst erleben den Beginn einer Geschichte. Und zwar gleich mehrfach. Wir erleben den Beginn einer Geschichte unseres Jahresmottos. Letzte Woche hatten wir unseren ersten Leuchtturmgottesdienst, sind da durchgestartet und jetzt ist die erste Predigt aus dem Johannesevangelium. Und ich hätte beinahe gesagt, das wird euch nach einer Zeit zu den Ohren rauskommen. Natürlich nicht, aber ihr werdet euch am Ende dieses Jahres hoffentlich sehr gut im Johannesevangelium auskennen, weil wir werden uns jetzt ein Jahr mit diesem biblischen Buch beschäftigen. Und heute ist einer dieser ersten Texte. Aber eigentlich ist das heute, worum es in der Predigt geht, der Beginn einer viel größeren Geschichte. Wir erleben heute den Beginn der vielleicht größten Geschichte der Menschheit. Aber das ist kein Märchen. Ein Märchen ist ausgedacht, ein Märchen ist erfunden. Das gibt's alles nicht. Unsere Geschichte ist was anderes, die ist wahr. Und darum beginnt die auch nicht mit "Es war einmal vor langer, langer Zeit", sondern sie beginnt anders. Sie beginnt mit "Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort." Eigentlich wollte ich diesen Vers jetzt auf Griechisch aufsagen. Das ist nämlich der einzige Bibelvers, den ich auf Griechisch auswendig kann. Aber da habe ich mir gedacht, na gut, das ist jetzt reine Angeberei, das bringt nämlich gar nichts. Darum lasse ich es, darum sage ich es euch auf Deutsch. Das ist der Einstieg in die größte Geschichte der Menschheit überhaupt. Und sie ist wahr, sie ist zuverlässig und sie ist unfassbar. Das, was am Anfang war, kommt auf diese Erde und wird Mensch. Gott selber wird Mensch. Er nimmt Kontakt zu seinen Geschöpfen auf. Er sucht Beziehung zu seinen Menschen. Und darum passt das Johannesevangelium so unfassbar gut zu unserem Jahresmotto. All you need is love, beziehungsreich leben. Das Johannesevangelium ist noch mehr als die anderen Evangelien die Geschichte der Beziehung Gottes zu seinen Geschöpfen. Und ich möchte euch jetzt den Predigttext vorlesen aus Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Keine Angst, ich lese sie nicht auf Griechisch, ich lese es auf Deutsch. Das bleibt trotzdem herausfordernd genug, darum gebe ich mir große Mühe, es ist nicht meine Stärke, langsam zu lesen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, das ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Dieser Text steckt die Richtung ab, in der es in den nächsten Wochen und Monaten hier zugehen wird. Das Johannesevangelium ist für uns das fremdeste der vier Evangelien. Es hat einen ganz, ganz geringen Wortschatz, es hat eine ganz einfache Sprache, aber es ist unheimlich theologisch dicht geschrieben. Ihr habt es gerade schon gemerkt, also dieses kreisende Denken, das liegt uns kleinen Griechen fern. Wir denken logisch, von A folgt B, von B folgt C. Johannes kreist. Und das macht es nicht immer leicht, diesen Text zu verstehen. Dem werden wir uns stellen müssen, aber ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Und ich habe mir überlegt, okay, jetzt ein Jahr Johannesevangelium, da würde es sich doch lohnen, zum Einstieg mal so ein paar Hintergrundinformationen. Alle, die in der Gemeinde Bibelschule waren, könnten sich dann entspannt zurücklehnen, die wissen das noch alles. Aber ich habe mir gedacht, nee, das passt hier nicht, denn dem Text ist es vollkommen wurscht. Der setzt andere Prioritäten. Und ich habe noch ein ganzes Jahr Zeit, euch diese Hintergrundinformationen zu geben. Darum folge ich heute den Prioritäten dieses Textes und wir gucken mal, was Johannes hier über den Start dieser großartigen Geschichte Gottes uns sagen möchte. Der erste Vers, den ich eben zitiert habe, der ist zusammen mit dem letzten Vers unseres Bibeltextes vielleicht einer der wichtigsten Verse des gesamten Johannesevangeliums. Ich lese uns diese beiden Verse nochmal vor. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Hier wird uns jemand vorgestellt. Das ist der Einstieg in diese Geschichte und es wird direkt klar gesagt, das, worum es hier geht, das ist eine Person. Und die wird als das Wort bezeichnet. Und alle Übersetzungen lassen diese Bezeichnung und übersetzen das nicht direkt, sondern das ist nämlich wichtig. Aus dem Kontext ist ganz klar ersichtlich, wer hier gemeint ist. Es geht hier um Jesus. Es geht um den, den Gott gesandt hat. Und Johannes stellt ganz direkt am Anfang ganz deutlich klar, wer dieser Jesus ist. Jesus selbst ist Gott. An dem Punkt denkt man sich, ja klar, wissen wir doch alles, ist doch selbstverständlich, können wir drüber gehen. Ich glaube nicht. Ich habe vor einigen Jahren eine Predigt in der Gemeinschaft gehalten über Kolosser 1 und da war auch einer meiner drei Punkte, Überraschung, drei Punkte, war Jesus ist Gott. Und während dieser Predigt habe ich angefangen, mich selber zu langweilen. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn der Prediger sich langweilt, während er redet. Dann geht es den Leuten, die unten sitzen, meistens noch viel schlimmer. Weil ich mir gedacht habe, Menschenskinder, Jesus ist Gott, das weiß doch jeder hier. Ich habe nur alte Hasen vor mir sitzen, das ist denen doch alles klar. Nach der Predigt kam eine Dame zu mir, schon lange im Glauben unterwegs und meinte, Chris, tolle Predigt, aber bei einer Sache hast du dich immer versprochen. Du hast immer gesagt, Jesus ist Gott. Das hast du nicht gemeint, oder? Jesus ist doch wie Gott. Und mir ist alles in meinem Gesicht entgleist. Weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Ist Jesus wie Gott, dann ist er irgendwas darunter. Oder ist dieser Jesus, mit dem wir es zu tun haben, wirklich Gott? Und diese Begegnung hat mich gelehrt, ich muss über dieses Thema reden. Immer wieder. Auch den alten Hasen und den neuen sowieso. Und vielleicht geht es dir jetzt auch so. Als alter Hase, als Besucher schon lange hier und denkst dir, ja, warum ist denn das so wichtig, dass Jesus Gott ist? Kann er nicht auch wie Gott sein? Vielleicht bist du zum ersten, zweiten, dritten Mal hier, kannst mit dem ganzen Glauben noch nicht so viel anfangen. Und denkst dir, was juckt mich das? Ist doch egal. Nein, ist es nicht, überhaupt nicht. Wir müssen uns bewusst werden, mit wem wir es zu tun haben. Das ist alles entscheidend. Ich habe letzte Woche ja hier ganz viele verschiedene Interviewpartner vorne gehabt und habe am Schluss zusammengefasst, wer Gott für mich ist, wer Jesus für mich ist. Ich habe zum Beispiel gesagt, Jesus ist mein bester Freund. Das ist der, mit dem ich so ganz Zeit verbringe. Das ist mein Kumpel. Das ist jemand, der sich für mich interessiert. Der ist einfach klasse. Jesus ist mein liebender Vater, der auf mich aufpasst, der für mich ist, der mich beschützt, der mir die Richtung vorgibt. Jesus ist für mich mein Ansprechpartner und Kummerkasten. Das ist der, bei dem ich alles loswerden kann. Und das ist richtig. Und das ist gut so. Aber wenn das alles wäre, was Jesus für mich ist, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann wäre ich kein Pastor, dann würde ich nicht predigen, dann gäbe es diese Gemeinde nicht. Zumindest würde sie auf keinen Fall Christusgemeinde heißen. Weil da ist der große Unterschied. Der Schlüssel dazu, den finden wir am Ende vom Johannesevangelium, wo der auferstandene Jesus sich den Jüngern zeigt und Thomas auf die Knie geht und sagt, mein Herr und mein Gott. Und diese Ergänzung ist so wichtig. Jesus ist mein Freund, mein Vater, mein Bruder, mein alles. Aber er ist auch mein Herr und mein Gott. Und das kann ich nur sagen, weil ich es hier im Text lerne. Weil da steht, dass Jesus selbst Gott ist. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich, wenn Jesus wirklich Gott ist? Wenn Jesus Gott ist, dann hat er alle Möglichkeiten, es richtig zu machen in meinem Leben. Ich bin dieses Jahr einmal operiert worden im Krankenhaus und ist kein schönes Gefühl, wenn man weiß, so jetzt gibt es gleich eine Vollnarkose und dann ist man diesen Menschen um einen herum vollkommen ausgeliefert. Und ich hatte nur die Möglichkeit zu vertrauen, ich werde von einem Arzt behandelt, von dem ich weiß, er hat lange studiert und gelernt. Er hat diese Operation schon Dutzende, vielleicht sogar hunderte Male durchgeführt. Er ist nüchtern, er ist hoffentlich ausgeschlafen, konzentriert und guter Laune. Dann kann das gut gehen. Aber diese Unwägbarkeit, was, wenn der einen schlechten Tag erwischt hat, was, wenn er da im Studium gerade krank war, was, wenn und so weiter, bleibt. Der ist nicht unfehlbar. Wenn Jesus Gott ist, dann weiß ich, wenn ich ihm mein Leben anvertraue, dass das zu 100% in den besten Händen überhaupt ist. Denn Jesus, das ist schon, wenn er Gott ist, dann ist es qua Definition, ist er allmächtig. Dann hat er jede Kompetenz, mein Leben gut in seiner Hand zu halten. Und dann gucken wir mal, wie dieser Gott ist. Und wenn er auch noch liebevoll ist, dann ist es die beste Kombination überhaupt. Und wie dieser Gott ist, das gucken wir uns nachher an. Wenn Jesus Gott ist, dann hat er mein Leben im Griff, dann kann er das. Und wenn Jesus Gott ist, dann gibt es Versöhnung, dann gibt es Rettung, dann gibt es Vergebung für meine Schuld. Meine Schuld, unsere Schuld ist so übel, dass nicht irgendjemand dafür sterben kann. Nicht irgendein Engel, nicht irgendein toller Mensch. Um das zu klären, musste Gott selbst den Weg ans Kreuz gehen. Anders geht es nicht. Darum ist es so wichtig, dass Jesus Gott ist. Wenn er nur wie Gott ist, können wir uns nicht sicher sein, ob das, was er getan hat, überhaupt wirkt. Ansonsten wäre alles für den Allerwertesten. Und es ist deine Aufgabe, das vielleicht neu zu klären. Wenn du Christ bist, wenn du diesem Jesus nachfolgst, ist dir klar, mit wem du es da zu tun hast? Wer dir hier im Johannesevangelium vorgestellt wird? Und wenn du nicht sicher bist, auch dann ist diese Frage für dich relevant. Das ist eine lebenswichtige Frage. Und ich lade dich ein, diese Predigtreihe, diese Zeit jetzt dafür immer wieder neu zu nutzen. Und damit sind wir dann schon beim nächsten Schritt. Wenn dieser Jesus nämlich Gott ist, dann beschreibt das auch unser Verhältnis zu ihm. Und wenn ich mal probiere, ein Größenverhältnis zwischen Gott und mir herzustellen, dann würde ich sagen, ich bin ja noch nicht mal ein Staubkorn gegenüber Gott. Ich mag ja diesen Vergleich von der Ameise zum Menschen. Ja? Eine Ameise, die vor einem Menschen steht und probiert, einen Menschen zu beschreiben, wird scheitern, weil sie einfach viel zu klein ist. Und das Größenverhältnis zwischen uns und Gott ist noch viel, viel größer. Und ich habe eben ja deutlich gesagt, es ist wichtig, dass Jesus Gott ist. Aber gleichzeitig bringt das auch ein Problem mit sich. Wenn Jesus nämlich Gott ist und ich so viel geringer bin, dann kann ich keine Beziehung zu ihm haben. Wie will eine Ameise eine Beziehung zu einem Menschen haben? Unmöglich. Wie will ein Mensch Beziehung zu Gott haben? Geht überhaupt nicht. Und das stimmt, wenn Gott nicht gehandelt hätte. Und das lesen wir in Vers 12. All jenen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dieses Angebot, diese Aufwertung macht Beziehung möglich. Gott steht da und sagt, hey, ich will dich zu meinem Kind machen. Ich mach dich vom, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, vom Halunken, vom Bettler zum Königssohn, zur Königstochter. Ja, von dem, der sein Leben nicht auf die Kette kriegt, von dem, der in seiner Schuld und Sünde gefangen ist, mache ich zum Königskind. Oder man kann sagen, ich mache dich von der Ameise zum Menschen. Ich ermögliche es dir, mit mir auf Augenhöhe in Kontakt zu treten, weil ich dich adoptiere. Ach was, ich adoptiere dich nicht. Ich ändere deinen Status komplett. Ich mache dich neu. Ich mache dich zum Königskind, zum Prinzen, zur Prinzessin. Ich konzentriere mich heute auf dieses Ameisen-Gott-Verhältnis, ja, also dass Gott uns da was ermöglicht. Gott versetzt dich in einen Stand, ihm begegnen zu können. Er macht dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter, zu einem Prinzen, zu einer Prinzessin. Und das bedeutet was? Das gibt dir Rechte. Wenn du ein Königskind bist, dann hast du Rechte dadurch bekommen. Römer 8 ist eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Da steht drin, wer hat das Recht, die Heiligen Gottes, also die Kinder Gottes zu verklagen? Niemand. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du manchmal mit deinem Selbstbild und deinen Selbstzweifeln kämpfst, dass dir jemand einzureden versucht, du kannst nichts, du bist nichts wert, du taugst nichts, du bist nicht schön, du bist nicht wertvoll. Und dann macht der Fakt, dass Gott dich zu seinem Kind gemacht hat, gibt dir das Recht zu sagen, ey, was willst du mir erzählen? Ich bin Prinz, ich bin Prinzessin. Und du hast nicht das Recht, mir solche Lügen zu sagen. Niemand hat das Recht, dich vor den Richter zu ziehen und über dein Leben zu urteilen, weil Gott deinen Status geändert hat. Ist ja schick, wenn jemand den König verklagt. Wenn er selber der Richter ist, wird das nichts bringen, ne? Und Gott hat uns gerecht gemacht und diesen Status gegeben. Das ist ein Recht, das du hast. Es bringt aber auch Pflichten mit sich. Ihr kennt das schöne Wort, Adel verpflichtet, ja. Wenn du ein Königskind bist, dann hat das auch gewisse Verhaltensweisen, die es mit sich bringt. Es gibt Dinge, die du dann tun solltest. Liebevoll sein, vergebend, barmherzig, gnädig, geduldig. Und es gibt Dinge, die solltest du lassen. Und da könnte ich jetzt eine ganze Predigt zu halten. Als Königskind passt es nicht, dass du über andere Königskinder oder überhaupt über andere Menschen lästerst, schlecht redest, noch nicht mal schlecht denkst. Es passt nicht, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Taten Dinge tust, die nicht zu deinem himmlischen Vater passen. Adel verpflichtet. Sowas tut ein Prinz nicht. Es verändert unser Leben. Und das, was ich fast noch am entscheidendsten finde, wenn du ein Kind Gottes bist, dann verändert das deine Haltung. Und ich möchte jetzt mal was mit euch machen. Keine Angst, ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst nicht reden, ihr müsst nicht rumlaufen. Ihr müsst nur eure Haltung ein bisschen verändern. Setzt euch mal gerade hin, bitte. Gerade Rücken. Kinn so ein bisschen nach oben. Ihr seid Königskinder. Ihr seid Kinder Gottes. Ja, und natürlich auch ein König. Ich sitze gerne so da, ja, total gerne. Das ist für Vortragende immer ganz schrecklich. Ich sehe immer total angenervt aus. Ja? Aber diese Haltung, die soll ein Ausdruck sein von was von innen nach außen kommt. Niemand hat das Recht, mich anzuklagen. Was wagt jemand, mir einzureden, ich sei nichts wert? Sitzt ihr noch gerade? Ihr dürft gleich wieder anders. Aber jetzt mal kurz. Niemand hat das Recht, dir einzureden, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst, dass du Mensch zweiter Klasse, Mitarbeiter zweiter Klasse, Ehefrau zweiter Klasse, Ehemann zweiter Klasse oder irgendwas bist. Kein Umstand in deinem Leben, alles, was gescheitert ist, kaputt gegangen ist. Es ist passiert, ja. Aber das ändert nichts an deinem Status. Dass du ein Kind Gottes bist, das kann dir niemand nehmen. Ihr dürft gerne so sitzen bleiben, ihr dürft euch auch wieder bequem machen, wenn ihr wollt. Und ich finde das so krass, in Vers 11, ein Vers vor diesem Vers steht, sein Volk wollte ihn nicht annehmen. Jesus ist für das Volk Israel gekommen und die wollten nicht. Die haben dieses Geschenk ausgeschlagen. Und es erinnert mich an eine Geschichte aus Lukas 14, wo ein Herr ein super Festmahl machen will und alle Leute einlädt und jeder hat eine andere dumme Ausrede. Und dann sagt er, gut, dann halt nett. Dann holt mal alle rein von draußen, die ihr so findet, an den Straßen, Hecken und Zäunen, das ganze Gesocks und Gelumpe. Holt die rein, ich feiere mit denen. Unser Glück, denn wir sind dieses Gesocks. Das ist wie bei Vösels heute, die laden zu einer schönen Taufe und dann kommt keiner. Dann müssen sie am Ende noch mich einladen, das wäre schrecklich. Ja, also dieses Gefühl und das ist so dumm. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht so werden. Du bist eingeladen. Du darfst ein Kind Gottes werden.
Oh nö, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich bleib lieber Ameise.
Wie dämlich ist das? Du hast die Chance, Kind Gottes zu werden. Und da ist unser Text eindeutig. Alle, die ihn aufnahmen, das ist aktiv. Das müssen wir machen. Da müssen wir losgehen. Da müssen wir sagen, ja Jesus, ich will dich. Ich möchte dieses Kind sein. Es liegt bei dir und ich werbe dafür. Ich mache dir Mut, diesen Schritt zu gehen, Kind Gottes zu werden. Es gibt nichts Besseres, was du in deinem Leben tun kannst. Und dann sind wir schon auf der Zielgerade. In meinem letzten Punkt möchte ich nochmal so eine Tür öffnen. Eine Tür für dieses gesamte Jahr, was jetzt kommt. In unserem Text, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist ein Fehler drin. Der widerspricht der Bibel. Ich lese euch Vers 18 nochmal vor. Eigentlich nur den ersten Satz. Niemand hat Gott je gesehen. Stimmt nicht. Was ist denn mit Mose? Am Berg Sinai, als er 10 Gebote gegeben hat. Und Gott traf sich mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie man sich mit einem Freund trifft. 2. Mose 18. Was ist denn mit Elia am Berg Karmel, wo Gott ihm begegnet im Wind und ihn erneuert, ihn heilt? Was ist mit Henoch? Was ist mit Elia später bei der Entrückung, wo Elisa mit dabei ist? Die haben Gott doch gesehen. Jetzt steht hier, niemand hat Gott je gesehen. Das stimmt doch gar nicht. Für mich ist hier ein klarer Fall von, die Bibel legt die Bibel aus. In dem Fall, das Neue Testament legt das Alte Testament aus. Für Mose hat sich das so angefühlt, als würde er Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und natürlich hat Mose da eine Gottesbegegnung am Berg Sinai gehabt. Natürlich sind die Propheten Gott begegnet, gar keine Frage. Aber anscheinend nicht richtig. Anscheinend war Gott da nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Art komplett da. Nicht vollständig. Denn unser Text sagt, Gott siehst du nur vollständig, richtig, wenn du Jesus anguckst. Nur in Christus kannst du sehen, wie Gott ist. Und das ist für mich ganz entscheidend. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann kannst du das nur tun, indem du guckst, wie Jesus gelebt, geredet und gehandelt hat. Du hast keine andere Chance. Nur in Jesus kannst du Gott kennenlernen. Es geht nicht in der Natur. Ich kenne diese Momente, ja, wo du in der Natur stehst, den Sternenhimmel siehst, den Sonnenaufgang in den Bergen, keine Ahnung was, und denkst, boah, bist du groß, Gott. Das ist ja der absolute Hammer. Und Römer 1 sagt das ja auch, dass Gottes Gesetz sogar in der Schöpfung erkennbar ist. Aber wenn du Gott suchst und wissen willst, wie er ist, reicht es nicht, die Natur zu beobachten. Da kriegst du eine Ahnung, aber mehr nicht. Gott ist auch genauso wenig in anderen Religionen, wie manche behaupten. Ich kann andere Religionen studieren, so viel ich möchte. Ich werde Gott da nicht besser kennenlernen, auf keinen Fall. Ich werde ihn nicht in den Sternen, in Sternbildern, in irgendwelchen Horoskopen entdecken können. Und auch wir Christen dürfen nicht irgendwelche Spekulationen machen, wie Gott sein könnte über Christus hinaus. Weil wir uns denken, dass Gott ja eigentlich so und so sein müsste, weil uns wird das ja gut ins Bild passen. Nein, nur in Christus können wir Gott richtig verstehen. Alles über Jesus hinaus ist überflüssig. Wir hatten am Donnerstag Gemeindebibelschule und da haben wir festgestellt, natürlich ist Gott größer als das, wie wir ihn erfassen können. Natürlich ist Gott größer und mehr als das, was in der Bibel steht. Aber er hat uns genau das gezeigt, was wir wissen sollen und nicht mehr. Und das erkennen wir alleine in Jesus. Und das gilt sowohl, wieder, ich bin wieder da, weil für die Gotteskinder, die ihr Jesus schon kennt, wenn du Jesus besser kennenlernen willst, wenn du verstehen möchtest, wie Nachfolge weiter funktioniert, wenn du dein Gottesbild erweitern möchtest, ihn besser verstehen möchtest, dann guck auf Jesus und nicht auf irgendeinen anderen Schmarrn. Ich finde es toll, wie viele fromme Bücher geschrieben werden. Aber ganz ehrlich, bevor ich die lese, lese ich lieber zum 5. Mal das Johannesevangelium, weil ich da Jesus pur finde und neu verstehe. Und die schmuggeln ja immer wieder neue Verse in die Bibel. Euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, ihr lest einen Text und wisst, das Kapitel habt ihr schon gelesen. Und dann stehen da komplett neue Sachen drin. Und ich so, was? Wo kommt das jetzt her? Ja? Weil Gott dir wieder neue Dinge über ihn offenbart. Und auch wenn du Jesus noch nicht kennst, nur so kannst du ihn kennenlernen. Glaub nicht, dass du in der Natur oder in den Sternen oder sonst wo oder so wie ich es mir denke, Jesus verstehen oder Gott entdecken kannst. Das geht nur durch diesen Jesus. Und ich möchte euch zum Abschluss meiner Predigt zu drei Dingen einladen. Erstens, ich mache euch Mut, euch auf diese Jahresreise einzulassen. Wenn ihr eh jeden Sonntag hier in die Gemeinde kommt, könnt ihr euch dem gar nicht entziehen. Aber vielleicht auch so trotzdem dieses Innerliche darauf einlassen. Die Beziehung Gottes zu den Menschen im Johannesevangelium neu entdecken. Das zweite ist, check deinen Status als Königskind ab. Bist du ein Königskind? Und wenn ja, was macht es mit deinem Leben? Was macht es mit deiner Haltung? Was macht es mit deiner Würde? Mit deinem Verhalten? Und dann nimm das an und leb das. Und das dritte ist, willst du Gott besser kennenlernen oder willst du ihn überhaupt kennenlernen? Dann schau auf Jesus, auf ihn allein, nutz diese Predigten und stell dich dieser Frage, wer ist Gott für dich? Und welche Konsequenzen ziehst du daraus für dein Leben? Wir singen jetzt das Lied, Ich weiß, wer ich bin. Und ein besseres Lied hättet ihr nicht aussuchen können, weil das diesen Status beschreibt. Und ich mache dir Mut, dieses Lied jetzt ganz bewusst als Bekenntnis für dich und deinen Gott zu singen. Amen.